TriTime, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der TriTime Cast. Triathlon für die Ohren.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Bestzeit und ich spreche heute mit Justus Nieschlag. Er ist 29 Jahre alt, deutscher Meister in der Tri-Sprint-Distanz, Junioren-Europameister 2011, Vize-Europameister und Junioren-Vize-Weltmeister, Sportsoldat, wollte mal Lehrer werden, hat sich dann doch für die Sportwissenschaften entschieden und für den Profisport. Über Highlights, Verletzungspech, die Olympischen Spiele in Tokio und vieles mehr reden wir heute. Ja, herzlich willkommen, Justus. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Dank und schauen wir mal, was wir hier zusammen fabrizieren.
Ja, was mich natürlich interessieren würde, ist, es gibt ja Kinder, die wissen mit 6 schon, dass sie Arzt oder Krankenschwester oder Profi-Triathlet werden wollen. Wie war das bei dir?
Ja, also so ganz genau, wo es hingehen sollte, wusste ich eigentlich die ganze Zeit nicht. Also schon erst recht nicht als Kind. Das hat sich bei mir alles, sage ich mal, so Schritt für Schritt ergeben und ja, auch relativ lange nach dem Abitur wusste ich eigentlich nicht so genau, okay, jetzt machst du jetzt den Profisport oder was studierst du und in welche Richtung soll das irgendwie gehen? Und naja, ich sag mal, ich habe mich ja gefunden und so ist irgendwie so das ein zum andere dann irgendwie gekommen.
Ja, kannst du dich noch an deinen ersten Triathlon erinnern, wie alt du da warst? Ich glaube, du warst 9 oder 10 Jahre alt.
Genau, also den ersten Triathlon habe ich tatsächlich mit 10 gemacht. Vorher bin ich aber schon ein paar Jahre geschwommen, war so ein bisschen in der Leichtathletikabteilung, habe auch geturnt und ja, mit 10 bin ich dann zum Triathlon reingeschlittert und ja, war eine spannende Erfahrung, sehr erfolgreich auch, soweit ich mich daran erinnern kann, dadurch, dass ich halt ja schon vom Schwimmen sozusagen ein bisschen Background hatte und auch nicht verkehrt im Laufen und Radfahren war, obwohl ich bis dahin eigentlich mit dem Fahrrad nur zur Schule gefahren bin. ja, war ich recht erfolgreich von Anfang an und hatte da Spaß dran und bin da mit 10 Jahren dann hängen geblieben tatsächlich.
Dann bist du wahrscheinlich in Hannover erstmal auch geblieben vom Training her, ne? Du bist ja in Hannover aufgewachsen. Wie hat sich das denn entwickelt?
Ja, genau. Also ich bin quasi waschechter Lehrter. Das liegt bei Hannover. Und ja, als ich dann meinen ersten Triathlon absolviert hatte, bin ich dann erstmal parallel mehrspurig gefahren. Also so ein bisschen Leichtathletik, Schwimmen, Touren lief auch noch parallel und habe dann auch in der Triathlonabteilung, die sich zu dem Zeitpunkt dann gegründet hatte, ja, auch mein Triathlon-Training dann quasi aufgenommen und habe das eigentlich soweit erstmal durchgezogen. Leichtathletik bin ich dann relativ schnell, würde ich sagen, ein bisschen kürzer getreten. Die Kooperation mit der Schwimmabteilung war noch relativ lang, dadurch, dass wir Triathleten bei den Schwimmern mitgeschwommen sind. Am Ende muss man eher sagen, dass die Schwimmer bei uns Triathleten mitgeschwommen sind, weil das Gleichgewicht war auf jeden Fall zugunsten der Triathleten nachher. Und ja, so hat sich das dann entwickelt und ja, habe erstmal parallel alles weiter vorangetrieben, was ich bisher an Sport so gemacht habe.
Hat dich denn da irgendwie ein Triathlet besonders begeistert? Hattest du irgendein Vorbild oder in deiner Familie jemanden, der dich da so ein bisschen motiviert hat?
Ich muss sagen, bis dahin hatte ich eigentlich noch nichts mit Triathlon am Hut, also weder in der Familie, wie gesagt, noch im Verein, weil die Abteilung hat sich in dem Jahr eigentlich auch erst gegründet und wir wurden dann angesprochen, mehr oder weniger so in der Schwimmabteilung, hey, wie sieht's denn aus, schwimmen kannst du ja schon und hast nicht mehr Bock, einen Triathlon auszuprobieren und ja, so hat sich das entwickelt und dann habe ich natürlich auch erst, ja, bin ich auch erst in diesen Triathlon-Sport so reingekommen und habe mich damit auseinandergesetzt. Und vorher war das eigentlich gar nicht so präsent.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du so eine Ahnung hattest oder vielleicht auch so die Gewissheit, das könnte was werden mit dem Profi-Dasein im Triathlon?
Das ist ganz schwierig, weil also ich war bei meiner ersten deutschen Meisterschaft zum Beispiel 2006 als jüngerer Jahrgang, also im Nachwuchs starten ja immer 2 Jahrgänge zusammen, dann ist man ein Jahr ist man halt der Ältere, ein Jahr ist man der Jüngere und bei meiner ersten deutschen Meisterschaft war ich halt der Jüngere und wollte mir den Spaß einfach mal national da angucken, was da so abgeht und keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber ich habe da gewonnen und war sehr, sehr überrascht und alle anderen waren auch sehr überrascht. Und ja, also das weiß ich nicht, hat dann noch nicht so unbedingt die Aussagekraft gehabt, boah, jetzt bist du deutscher Meister geworden, jetzt geht's hier weiter, irgendwann der nächste Schritt wäre dann die ersten internationalen Rennen oder so, sondern ich habe das irgendwie alles erstmal Step by Step für mich weitergemacht und wusste selber gar nicht so genau, was ich will. Also ich bin ja auch nicht auf ein Sportinternat oder Ähnliches gewechselt, sondern habe mein Abitur ganz normal an einer normalen Schule gemacht und ja, habe mir danach halt überlegt, so okay, willst du jetzt mal nochmal einen Schritt drauflegen und ein bisschen professioneller das machen? Also nach dem Abi waren ja auch schon die ersten internationalen Erfolge dann da, also Junioren-Europameister und zweiter Platz bei der Weltmeisterschaft. Und selbst danach, wenn man mich gefragt hat, wusste ich noch nicht so genau, wo es eigentlich hingehen soll. Ich habe immer gesagt, na, läuft doch ganz gut so, wie es ist eigentlich. Und schauen wir mal, wo es dich noch so hinbringt und hintreibt. Und ja, also so gesehen kann ich gar nicht genau sagen, wann dann so der Zeitpunkt war, wo ich gesagt habe, boah, das wird jetzt auch in der Elite was und das willst du jetzt auf jeden Fall mehr verfolgen. Wenn ich dann einen Zeitpunkt definieren müsste, dann würde ich sagen, war es der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe nach Saarbrücken an den Olympiastützpunkt. Das war im Oktober 2013. Und ich denke, das war eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich es nochmal ein bisschen professioneller angehen und schau mal, wo es mich hinführt.
Und dann hast du auch tatsächlich dich entschieden, das Studium erstmal in Angriff zu nehmen oder hast du dann gedacht, ich werde Sportsoldat? Also wie war da die Reihenfolge?
Also ich hatte in Hannover angefangen zu studieren, Mathematik und Sport auf Lehramt und habe mich dann entschieden, nach Saarbrücken zu gehen, nach 3 Semestern waren es, also nach 1,5 Jahren oder 2 Jahren dann. Und in dem Moment bin ich dann auch der Sportfördergruppe der Bundeswehr beigetreten, habe meine Grundausbildung absolviert und habe in Saarbrücken mich dann auch dazu entschieden, nur ein Sportstudium, also ein reines Sportstudium zu absolvieren. Also habe Mathematik dann nicht weiter verfolgt und ja, genau, habe das dann parallel quasi gemacht, also Sportsoldat und Studium nebenbei.
Jetzt ist es ja so, dass die Zeit in der Bundeswehr für viele Menschen ja dann doch eine prägende ist. Kannst du dich vielleicht an 2 besondere Momente erinnern, die dir vielleicht auch mental helfen jetzt bei deinen Wettkämpfen?
Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall, also es war schon sehr prägend, die Bundeswehrzeit. Und es ist auf jeden Fall sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ich denke, das trifft es ganz gut. Ja, also es war eine lustige Zeit. In dem Moment waren sicher auch ein paar Abschnitte, wo es in dem Moment vielleicht nicht so lustig war, weil es wirklich hart war. Extrem Schlafentzug oder ja, also wir mussten ja auch mal ein paar kleine Bestrafungen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt so, aber ein paar Sachen machen irgendwie mit in voller Kampfausrüstung, mit Kampfhelm und allem drum und dran, was so gibt, da irgendwie über das Kasernengelände laufen. Bei 20 Grad mit Regenjacke noch drüber und weiß ich nicht, also Liegestütz konnte ich danach auf jeden Fall auch besonders gut, weil das war immer sehr, sehr beliebt, da einfach mal kurz in Liegestütz fallen und dann machen wir mal kurz 50 Liegestütze. Aber tatsächlich, was ich mitgenommen habe, ist sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, das hilft immer. Und ja, ist ja sicher in verschiedenen Lebenslagen auch gefragt.
Wann ist dann der Dan in dein Leben reingetreten? Weil der hat ja auch einiges angeschoben, ne?
Ja, durchaus. Also ich bin, als ich nach Saarbrücken gewechselt bin, boah, jetzt muss ich erstmal überlegen, das ist ja schon eine ganze Weile her, aber ich habe auf jeden Fall dann angefangen, bei Marek Jaskolka zu trainieren. Der war damals U23-Coach und es müssten eigentlich 2 oder 3 Jahre bei Marek gewesen sein. Ich glaube, es waren 2. Und danach hat mich dann der Dan übernommen, weil der war ja damals Bundestrainer für die Elite. Und genau, da bin ich dann sozusagen von ihm übernommen worden und hatte dann noch die Ehre, seine ja, letzten Jahre oder sein letztes Jahr bei Dan halt zu trainieren. Der Vorteil war, dass er quasi parallel mich auch schon täglich so im Training gesehen hat, weil er auch am Stützpunkt in Saarbrücken war. Und so hat das dann eigentlich angefangen und damals hat er dann leider im Verband ja aufgehört und dann kam so die Info, naja, er geht jetzt in Radsport, aber er hätte noch so ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Plätze waren es, glaube ich, die er offen hätte für Triathleten, die er nebenbei betreuen würde. Und genau, wenn da Interesse besteht, dann kann man sich gerne bei ihm melden. Und ich habe mich eigentlich relativ schnell entschlossen, weil auch von Verbandsseite relativ schnell klar war, dass es keinen Bundestrainer Elite geben wird, dass die Stelle aktuell erstmal nicht nachbesetzt wird, dass wir da freie Hand haben. Und dann habe ich mich relativ schnell gemeldet und habe gesagt, Dan, wenn du noch ein Plätzchen für mich hast, dann wäre es mir eine Ehre, wenn wir weiter zusammenarbeiten könnten. Und ja, seitdem arbeiten wir zusammen.
Jetzt ist er ja einer der erfolgreichsten Triathlon-Trainer, die es so gibt. Und vielleicht kannst du mal sagen, was ist so das Besondere an ihm? Was sind vielleicht die wichtigsten Dinge, die du von ihm bis jetzt gelernt hast?
Also zum einen ist es, glaube ich, dass Dan ein extrem guter Trainer ist, was Datenanalyse angeht. Also auch, glaube ich, nur deswegen funktioniert es über die Ferne. Also man muss ja mal ehrlicherweise sagen, wir sehen uns maximal einmal im Jahr und das auch nur, wenn der Zufall es gut mit uns heißt. Aber normalerweise sehen wir uns ja nie. Also er sieht mich eigentlich nie im Training und ja, wir telefonieren oder schreiben per WhatsApp oder über die Trainingsplattform tauschen wir uns aus. Aber ansonsten ist das ja ein reines Ferncoaching und ja, da bedarf es schon einen Trainer, der halt aus den Daten extrem viel halt rauslesen kann und sehen kann, wie es einem geht. Und da ist er halt extrem gut und ich glaube, Dan hat auch ein ganz gutes Händchen, die Athleten sehr individuell zu betrachten, gerade wenn man ja, relativ verletzungsanfällig vielleicht auch ist, da ein bisschen Vorsicht walten zu lassen. Und nichtsdestotrotz bin ich natürlich hin und wieder verletzt. Das ist halt so ein Manko. Aber ich denke, es hätte mich schon häufiger und schlimmer vielleicht zerfetzt, wenn ich jetzt in einer internationalen Trainingsgruppe, mal als Beispiel Joel Filho oder so, wenn ich da mitziehen würde. Also ich glaube, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das würde mein Körper wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht mitmachen. Mhm. Ja. Und von daher hat er da eigentlich ganz gutes Feingefühl und ist auch jederzeit quasi Tag und Nacht für einen erreichbar. Und wenn was ist, ja, ich habe ihn auch schon häufiger in einer Einheit quasi dann angerufen, wenn ich gemerkt habe, oh, irgendwie das, weiß ich nicht, fühlt sich jetzt komisch an oder das funktioniert nicht. Dann habe ich angerufen und selbst wenn er nicht sofort rangeht, dann ruft er auf jeden Fall innerhalb von 2 Minuten zurück und fragt, was los ist. Und dann wird auch kurzerhand einfach mal in der Einheit quasi angepasst. Also ja, das ist halt dann so, normalerweise wäre halt ja ein Trainer eventuell dann vor Ort. Und das kann er halt nicht leisten und ich kann ihn aber jederzeit erreichen. Also auch wenn er jetzt im Urlaub ist, aktuell ist er auch im Urlaub, wenn es wichtig ist, dann können wir ihn jederzeit kontaktieren und kriegen auch aber schnell dann eine Rückmeldung.
Wenn der Trainer jetzt nicht vor Ort ist, sind dann Trainingsgruppen sehr entscheidend oder auch Freundschaften im Triathlon mit jemandem zusammen dann sich durchzuschlagen oder bist du eher jemand, der das dann alleine mit sich ausmacht?
Ich habe ja den Vorteil, ich bin hier in Saarbrücken am Olympiastützpunkt und schwimme ja auch mit der Trainingsgruppe oder mit den Trainingsgruppen vor Ort hier mit. Und ja, also da findet sich immer jemand. Also hier sind ja genug Verrückte, die Triathlon betreiben und da muss man einfach mal rumfragen, hier, wer geht hier heute 2, 3 Stunden Radfahren oder hat Programm oder wer geht jetzt eine Runde laufen und da findet sich auf jeden Fall immer ein Trainingspartner. Und auch international bin ich ja trainingslagertechnisch jetzt häufiger mal unterwegs gewesen mit João Silva aus Portugal oder auch der Matthias Steinwander aus Italien. Und ja, da finden sich eigentlich auch immer Leute, mit denen man sich da zusammenschließen kann und auch mal ein cooles Trainingslager absolvieren kann.
Ja, was war denn für dich bis jetzt der schönste oder vielleicht auch ein besonderste Moment in deiner Karriere?
Ich habe auf jeden Fall dieses Jahr natürlich auch die Olympischen Spiele. Da habe ich mir meinen Traum erfüllt. Es war dann ja schon besonders, dass ich mich jetzt in Chiembaum qualifizieren konnte noch auf dem letzten Drücker, weil es ja zum offiziellen Qualifikationszeitpunkt, sage ich mal, nicht funktioniert hat. Aber jetzt in der zweiten Chance, ja, habe ich meine Chance einfach genutzt und habe es geschafft. Und das war auf jeden Fall ein Traum, den ich mir da erfüllt habe. Und rein sportlich, sage ich mal, leistungstechnisch ist es schwierig zu sagen. Also es ist in dem Moment immer besonders, wenn man das erste Mal deutscher Meister wird, das erste Mal international bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft auf dem Treppchen steht. Und je höher man auf dieser Leiter klettert, Da gibt es natürlich auch immer andere Ziele oder andere Herausforderungen. Irgendwann gewinnt man mal das erste Weltcup-Podium, gewinnt den ersten Weltcup. Also es sind alles sehr schöne und besondere Momente, an die ich mich halt gerne zurückerinnere. Und von daher ist es super schwierig, da jetzt zu sagen, das war jetzt das Schönste. Aber mein Traum war auf jeden Fall die Olympischen Spiele. Ich konnte dabei sein, auch wenn es jetzt im Einzel nicht super duper lief. Im Team haben wir doch einen persönlichen Abschluss dann hingelegt.
Jetzt war ja vor Olympia die Corona-Krise. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das für dich war, weil viele haben ja in der Zeit wirklich entweder ganz viel trainiert oder sind in ein Loch gefallen. Wie ist das für dich gewesen?
Ja, wir befinden uns ja gefühlt noch mittendrin, so ist es ja, bloß ein bisschen erträglicher geworden oder wie man das formulieren möchte. Also wir finden ja so, wir haben ja wieder ein bisschen zurück ins normale Leben gefunden. Also für mich persönlich war es sehr schwierig. Ich gehörte oder ich habe sicher nicht zu denen gehört, die da extrem viel am Stück trainiert haben, sondern eher das Gegenteil. Mich hat es erstmal komplett an die Wand gefahren. Ich habe dann erstmal quasi eine kurze Saisonpause da einlegen müssen und habe eine so Fit for Fun Training gemacht. Und es war eine sehr schwierige Zeit für mich. Also bis ich da wieder rausgekrabbelt bin aus dem Loch, das hat eine ganze Weile gedauert. Und ich war dann froh, als dann gegen Ende des Jahres tatsächlich noch so ein paar Wettkämpfe dann auch anstanden. Und ja, war schwierig für mich.
Aber dann hat es ja doch geklappt, ne? Ich meine, man muss ja auf den Punkt dann fit sein, das hast du ja hingekriegt. Das ist ja auch eine Kunst.
Ja, vor allem halt nach dem Jahr, ja, bedingt wahrscheinlich auch ein bisschen durch das Schwimmtraining, was dann gefehlt hat, hatte ich ja doch noch die ein oder andere Verletzung und relativ spät dann dieses Jahr eigentlich in die Saison gestartet oder den Saisonaufbau angefangen, also eigentlich erst so Anfang Januar angefangen. Ja, und ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine Punktlandung dann Ende Mai.
Wie hast du jetzt Olympia erlebt? Also bist du zufrieden? Bist du enttäuscht? Du sagst, es ist schon ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Wie empfindest du das jetzt so? Ist ja jetzt ein bisschen Zeit gewesen, das alles sacken zu lassen?
Ja, enttäuscht auf keinen Fall. Also es waren jetzt die ersten Spiele, von daher wusste ich gar nicht, was mich da so erwartet. Auch unter den speziellen Bedingungen, die jetzt da vielleicht vorgeherrscht haben, da kann man sicher nicht enttäuscht sein, sondern es war sehr beeindruckend, was man da alle 4 Jahre quasi irgendwie aus dem Boden stampft und was da auf die Beine gestellt wird. Und ja, auch rein sportlich war es jetzt vielleicht nicht das, was ich mir erhofft habe im Einzel. Aber letztendlich haben wir eine sehr gute Staffel-Performance hingelegt und hatten dann persönlichen Abschluss und konnten auch dadurch, dass wir 2 Wochen im Olympischen Dorf gewohnt haben, sehr viele Eindrücke mitnehmen und sammeln und das Ganze da vor Ort auch ein Stück weit genießen. Auch wenn wir jetzt nicht raus durften oder andere Wettkämpfe uns anschauen durften, kann man trotzdem ja in der Mensa oder so mal mit dem einen oder anderen Athleten vielleicht auch in Kontakt oder wir haben ja auch im Deutschen Haus ein bisschen durchmischt, sage ich mal, gewohnt, weil so viele Triathleten waren wir jetzt halt nicht. Also Jonas und ich haben zusammen in einem Zimmer gewohnt und haben uns das Apartment aber mit den Freiwasserschwimmern geteilt und ja, so kann man halt auch mal mit den anderen Sportarten ein wenig mehr in Kontakt.
Im Trainingslager, sagtest du schon, findet sich immer jemand, mit dem man auch zusammen dann eine Einheit machen kann und auch jetzt bei den Olympischen Spielen mit Jonas oder auch bei den Rennen, wo es ja dann doch auch 6 bis 8 Rennen gibt. Also man läuft sich ja dann doch öfter mal über den Weg. Bilden sich da auch im, ich sag mal, Kurzdistanz-Zirkus Freundschaften oder wie sieht es da mit der Kameradschaft aus? Oder ist das eher so, dass man sich dann Freunde sucht, die gar nichts mit dem Triathlon zu tun haben?
Ja, also das ist schon hauptsächlich, spielt sich das alles im Triathlon-Zirkus ab. Also wenn man es drauf anlegt, dann kann man ja über das Jahr oder im Sommer zumindest fast jedes Wochenende irgendwo einen Wettkampf machen und trifft immer die gleichen Leute. Also ich denke schon, dass sich da sowas wie Freundschaften bilden. Also ja, gerade wenn man wirklich viel unterwegs ist, es gibt ja auch diese internationalen Trainingsgruppen, die sind ja im Prinzip nur unterwegs. Also ich glaube, dass es nicht nur eine Zweckgemeinschaft zum Training bei denen ist, sondern wenn man so viel wirklich unterwegs ist, dann müssen zwangsläufig auch da Freundschaften entstehen. Sonst, glaube ich, funktioniert sowas auch nicht. Und Ja, das ist eigentlich auch das Coole am Sport, dass man international rumkommt und internationale Kontakte pflegen kann. Und das ist auch so ein Stück weit das, was man halt im Leistungssport oder als Profi dann auch genießt oder genießen kann.
Ja, vor allem, man lernt wahrscheinlich auch wahnsinnig viel, wenn man dann mit ganz verschiedenen Kulturen in Kontakt kommt.
Ja, definitiv. Also man kriegt auf jeden Fall, auch wenn man immer nur kurz da ist, schöne Eindrücke von unterschiedlichen Ländern, war manchmal vielleicht auch nicht so schön, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall eine Bereicherung und ich finde es cool.
Ja, so jetzt musst du uns natürlich ein paar Tipps geben, wie du es schaffst, deinen Körper vor einem wichtigen Wettkampf in Hochform zu bringen. Was machst du da? Ich habe gelesen, dass du dann auch ins Höhentraining gehst oder machst du auch noch mental irgendwelche besonderen Geschichten, wo wir irgendwas von dir abgucken können?
Also Höhentraining mache ich tatsächlich relativ gerne, auch in den letzten Jahren. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur an dem Höheneffekt, der auch nicht unbedingt bei allen so anschlagen wird. Also reagieren ja die Menschen auch unterschiedlich drauf, auf diese Reize. Aber für mich ist es auch einfach, finde ich, immer ein sehr, sehr schönes Trainingslager, weil es von der Landschaft auch besonders schön ist. Also wenn man jetzt irgendwo in den Alpen unterwegs ist oder, also man muss ja zwangsläufig, um in der Höhe zu sein, auch in den Bergen sein. Und ich finde es da einfach wirklich sehr schön, vorausgesetzt natürlich, das Wetter spielt auch mit. Und ich genieße da auch einfach diese Atmosphäre und vor allem auch die Ruhe und kann da immer besonders gut trainieren. Und ich denke, das ist unter anderem auch einfach ein Punkt, der am Ende sich dann auch irgendwo in der Leistung widerspiegelt. Und klar, auch der Höheneffekt an sich, aber ich denke, das ist halt nicht nur auf diesen einen Faktor dann zu reduzieren. Und ansonsten, ja, mental, also ich arbeite mit einem Sportpsychologen zusammen, aber haben wir jetzt nicht irgendwelche riesengroßen Geheimnisse, sag ich mal, wo man da noch irgendwas zünden kann, sondern da geht es dann eher um Abläufe im Triathlon oder Renntaktiken oder wie man mit Rückschlägen oder Verletzungen dann halt umgeht. Geht mehr so um solche Geschichten.
Du wirkst auf jeden Fall sehr selbstbewusst und kannst dich auch gut durchbeißen. Hast du dann im Rennen selbst, wenn es schwierig wird, ein Mantra oder irgendwas, was du dann machst, um durchzuhalten? Hast du da irgendwie einen Trick?
Also was ich immer ganz gerne im Wettkampf mache, wenn es auch echt hart wird, ist, dass ich mir halt kleinere Ziele dann oder Zwischenziele stecke. Also ich versuche dann den Wettkampf nicht als Ganzes zu sehen oder wenn man dann nachher irgendwie schon auf der Radstrecke oder auf der Laufstrecke ist, sondern versuche mir dann diese Streckenabschnitte auch noch in kleinere Abschnitte einfach einzuteilen und mich so dann zu motivieren und zu sagen, hey, jetzt noch eine Runde Radfahren oder nur noch eine Runde laufen oder je dichter es zum Ziel geht und je höher die Ermüdung wird, werden die Abschnitte auch kleiner. Dann denkt man vielleicht im langgezogenen Zielspurt auf den letzten Kilometer oder letzten anderthalb Kilometer vielleicht auch nur noch von Kurve zu Kurve. Und genau so versuche ich mir das halt zu stückeln und mich da selber so ein bisschen zu überlisten.
Ja, und mit der Ernährung, machst du da vor einem Rennen irgendwas anders oder auch nach einem Rennen irgendwas anders?
Von der Ernährung habe ich eigentlich keine Einschränkungen. Also ich weiß schon, was mir vor dem Rennen gut tut und was nicht, aber im Prinzip esse ich eigentlich so gut wie alles. Am Wettkampftag oder vielleicht auch den Tag davor achte ich schon so ein bisschen drauf, dass ich halt so Gluten zum Beispiel vermeide. Und am Wettkampftag esse ich eigentlich super gerne Reis mit Banane und Honig. Das ist so mein Ritual, mein Wettkampffrühstück oder auch Mittagessen, je nachdem, wann das Rennen halt so stattfindet. Und das hat sich so eingeschlichen. Und als Nachtisch gibt es dann immer noch ein Stückchen Zartbitterschokolade, relativ hochprozentig. Und ja, das ist eigentlich immer so mein Pre-Race-Essen, ja.
Witzig, also das habe ich noch nicht gehört.
Ja, ist vielleicht auch nicht so die alltägliche Kombination. Also ist ja doch recht zusammengewürfelt, aber ich kann es jedem mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Schmeckt besser, als es sich anhört und hat bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Justus, du hast vorhin gesagt, du hast ja schon mit Verletzungen schon öfter was zu tun gehabt. Und wie schaffst du das, trotz Verletzung immer wieder so motiviert nach vorne zu gucken und weiterzumachen?
Ja, das frage ich mich auch manchmal.
Hat da die Bundeswehr geholfen vielleicht?
Ja, Durchhaltevermögen ist alles. Ja, um die Leute mal aufzumuntern. Also wenn ich jetzt hier anfangen würde, über meine Verletzungen zu sprechen, dann könnten wir hier einen eigenständigen Podcast anfangen und der würde auch eine ganze Weile dauern. Nee, von daher, also nach einem Tief kommt auch immer ein Hoch, sage ich mal so salopp daher. Und ja, es ist tatsächlich nicht einfach. Also gerade wenn man jetzt nur so den Sport hat und als Leistungssportler irgendwie ja, sich da so von Wettkampf zu Wettkampf hangelt und dann weiß, okay, jetzt kann ich irgendwie keine Rennen mehr machen. Das wurmt einen dann schon extrem. Aber ich versuche dann immer, ja, mal einen Gang zurückzuschalten, konzentriere mich dann halt einfach auf die Reha und sehe das dann als mein neues Ziel an, einfach erstmal der Schritt gesund zu werden, bevor es dann halt wieder dazu geht, sich die Ziele im Wettkampf zu suchen. Und bisher hat es immer sehr gut funktioniert und das ist so ein bisschen das, was mich auch antreibt, da jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil ich weiß, wenn ich verletzungsfrei durchkomme, dann kann ich schon relativ gute Leistungen einfach abrufen und erbringen. Und wüsste jetzt nicht, wie ich reagieren würde, wenn das irgendwann nicht mehr der Fall wäre, aber bisher konnte ich mich da immer darauf verlassen, dass ich auch gut zurückgekommen bin und sehe das auch immer als Chance. Also wenn man Zeit hat, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen und so eine Reha oder wie man es nennt nachher auch durchzuführen, da kann man auch die Zeit nutzen und gleich noch ein paar andere, ich nenne es mal Baustellen vielleicht mitbearbeiten. Also nicht nur das eigentliche Problem, sondern vielleicht, man weiß ja, wo seine Schwächen sind, dann kann man auch zeitgleich die Zeit nutzen und auch noch an anderen Schwächen weiterarbeiten, sodass man nachher vielleicht sogar mit einem kleinen Vorteil oder gestärkt auch aus dieser Misere dann irgendwie herauskommt.
Aber wie gelingt das, dem Körper dann wieder zu vertrauen? Also gerade wenn man öfter so Probleme hat, ne? Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Man erwartet ja schon immer, dass der Schmerz wieder kommt teilweise, ne? Also der ist ja schon so vertraut. Wie gehst du dann mit Schmerzen um? Wann weiß man, wo man die ignorieren muss und wo man dann was tun muss?
Ja, das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Und man muss sich da Zeit geben, sich, sage ich mal, da das Vertrauen wieder aufzubauen. Also aktuell ist es zum Beispiel so, dass ich ja Probleme mit der Achillessehne habe und ja auch schon über Jahre immer wieder hatte. Und dann ist es halt häufig so, dass man morgens aus dem Bett aufsteht und man erwartet, Achtung, Achillessehne tut jetzt weh, wenn du losgehst, die ersten Schritte. Und dann ist aber irgendwann dieser Punkt da, wenn man das Ganze versucht, mal ein bisschen auszukurieren, dass es dann morgens gar nicht mehr wehtut. Und diesen Schmerz muss man dann halt sozusagen, oder der Schmerz, der ja gar nicht da ist, das muss man halt erstmal aus dem Kopf quasi rauskriegen. Also irgendwo erwartet der Körper, oh, das muss jetzt ja eigentlich wehtun, weil es hat jetzt die letzten, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Monate hat es ja auch wehgetan. Und da muss man sich einfach Zeit geben, dem Körper wieder beizubringen, hey, nur weil du jetzt morgens aus dem Bett aufstehst, muss es nicht gleich Schmerzen bedeuten.
Das Schmerzgedächtnis, ne? So eine Sache.
Genau, das Schmerzgedächtnis braucht halt einfach Zeit, um das zu löschen. Und ja, dann ist jetzt auch nicht super oder nicht sofort die Alarmglocken läuten lassen, wenn da irgendwie nochmal was zwickt oder zwackt. Also es ist immer ein Auf und Ab. Und erst wenn man vielleicht jetzt, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum dann merkt, so, okay, das fühlt sich jetzt so an wie beim letzten Mal, dann sollte man tatsächlich mal das Ganze checken lassen, ja.
Hat denn irgendwas besonders gut geholfen bei dir jetzt mit der Achillessehne oder hast du da noch nicht so eine Lösung gefunden?
Ja, also auf jeden Fall Exzentrik ist der Schlüssel zum Erfolg bei Achillessehne. Egal was man hat, gefühlt wird immer Exzentrik empfohlen. Und das hat bei mir eigentlich auch tatsächlich sehr gut bisher funktioniert. Um eine OP bin ich bisher eigentlich immer drumherum gekommen. So schlimm hatte ich es zum Glück noch nie. Ja, ansonsten hatte ich mal PRP-Therapie, heißt das. Also es ist halt einfach das Blutplasma, was man in die Achillessehne oder an die Achillessehne dann gespritzt bekommt, um den Heilungsprozess dann auch ein bisschen zu unterstützen. Ja, das hat bei mir eigentlich auch ziemlich gut funktioniert und ist natürlich immer davon abhängig, was man letztendlich hat. Also das muss ja dann der Arzt oder der Orthopäde, weiß da sicher am besten Bescheid, wie man das ganze Problem dann löst.
So, jetzt mal weg von den Schmerzen.
Ja, was Schönes, bitte.
Worauf freust du dich denn, Justus, in der nächsten Zeit? Was hast du vor? Was sind deine nächsten Ziele?
Also hauptsächlich ist die Saison natürlich gelaufen, aber ich habe mir versucht, noch mal ein paar andere Ziele zu suchen. Und jetzt werde ich im Oktober noch einen Charity-Ride für die Deutsche Krebshilfe absolvieren und werde dann noch einen Bundeswehrlehrgang absolvieren. Jetzt habe ich da ja gerade Zeit zu, also der Trainer BW steht noch an und ja, dann ist das ja eigentlich rum und dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr wieder ganz normal in die ITU-Rennen einsteigen kann. Punktetechnisch sieht es bei mir aktuell nicht so schön aus, deswegen ja, wird das wahrscheinlich erstmal der eine oder andere Europacup und dann werde ich mich da nach und nach wieder durchkämpfen.
Und was ist das für eine Aktion, die du jetzt vorhast?
Ja, also das, wie schon gesagt, das ist ein Charity Ride für die Deutsche Krebsstiftung und das Ganze hat leider auch einen persönlichen Hintergrund. Mein Cousin ist im Alter von 26 Jahren an Krebs verstorben, was meiner Meinung nach absolut viel zu früh ist und da habe ich mir schon lange gedacht, okay, da musst du irgendwie in die Richtung mal was machen und habe mir da halt so ein Projekt rausgesucht und wollte das irgendwie halt sportlich auch natürlich verbinden und ja, zusammen mit meinen Partnern und Sponsoren haben wir da was auf die Beine gestellt, gibt auch so eine kleine Verlosung, wo es ein paar Sachen zu gewinnen gibt und hauptsächlich werden wir halt diesen Ride of Swift dann machen, das sind knappe 40 Kilometer und werden da einfach für den guten Zweck zusammen Radfahren und ein paar Spenden dann auch einsammeln, hoffentlich.
Wo findet denn dieser Ride statt?
Ja, ursprünglich war das Ganze geplant, dass ich das Saarland einmal umrunde. Natürlich mit relativ wenig verrückten Leuten. Da hätten sich sicher nicht so viele gefunden. Das wären halt gute 305 Kilometer gewesen mit 3800 Höhenmetern. Da wäre ich mal schön den ganzen Tag beschäftigt gewesen. Ja, jetzt bin ich leider gestürzt mit dem Fahrrad und habe mir das Schulter-Eckgelenk gesprengt, musste operiert werden und dementsprechend mussten wir jetzt ein wenig umdisponieren. Und jetzt findet der Charity Ride auf Swift statt und das Ganze virtuell und ja, dementsprechend sind auch ein paar mehr Leute jetzt dabei und ist halt sozusagen Plan B, den wir jetzt da schnell aus der Hosentasche ziehen mussten.
Übrigens, weitere interessante Artikel zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treetime-magazin.de oder treetime-woman.de.
Und was hat jetzt Tokio so mit dir gemacht? Willst du es nochmal wagen, also die Olympischen Spiele nochmal zu erleben? Oder was ist langfristig dein Ziel? Geht es auf die Langdistanz?
Ja, Pläne stehen soweit. Also ich möchte schon nochmal, weil es jetzt auch nur noch 3 Jahre sind und die nächsten Olympischen Spiele finden ja quasi hier vor unserer Haustür statt. Also von Saarbrücken mit dem TGV ist man, glaube ich, in 2 oder 2,5 Stunden in Paris.
Ja, da musst du hin.
Von daher, da muss ich hin, genau. Ich denke, ich werde nicht der Einzige sein, der versucht, da hinzukommen. Aber ich nehme die Herausforderungen an und möchte es nochmal probieren. Und wenn das dann klappt, dann natürlich auch im Einzel ein etwas persönlicheres Ergebnis abliefern. Und ja, mal gucken, wie das in der Staffel läuft. Aber da haben wir sicher auch gute Chancen.
Hast du eigentlich ein Lieblingsformat? Weil du hast ja jetzt echt schon fast alles gemacht. Also neben der WTS gibt es ja noch so viele andere Formate, Super League, Triathlon, Bundesliga und Co.
Also ich mag eigentlich alles sehr gerne. Also wirklich von der Super League, Bundesliga, also die ganz kurzen Formate, ja, bis hin zur Mitteldistanz habe ich ja tatsächlich alles einmal soweit durch. Und ja, ich könnte das jetzt, glaube ich, gar nicht so unbedingt in der Reihenfolge bringen. Aber bei Mitteldistanz hat mir auch, muss ich sagen, tatsächlich viel Spaß gemacht. Ja, mal auf dem Zeitfahrrad da durch die Gegend zu rasen. Und ja, das ist auf jeden Fall was ich mir auch in Zukunft dann vorstellen kann. Und wenn der Körper mitmacht, dann möchte ich das natürlich auch das eine oder andere Mal jetzt auf dem Weg nach Paris ein bisschen mit einbinden. Das ist schon das Ziel. Da mal hin und wieder noch so einen kleinen Ausflug auf die Mitteldistanz zu machen. Das habe ich ja die letzten Jahre, wenn es denn ging, auch mal gemacht. Und das werde ich auch weiterhin so praktizieren und ich denke dann nach Paris wird so langsam der Wechsel Richtung etwas längere Strecken dann bevorstehen, ja.
Wie sieht es denn bei dir jetzt mit Sponsoren aus? Hat sich da jetzt durch Olympia vielleicht auch was ergeben?
Nee. Also da muss ich an dieser Stelle natürlich meinen aktuellen Sponsoren und Partnern erstmal danken für die jahrelange Unterstützung und auf dem Weg nach Tokio waren ja alle Feuer und Flamme mit dabei, auch gerade weil es jetzt ja nochmal verschoben wurde und die meisten Verträge laufen ja eigentlich im Olympiazyklus zumindest bei uns. Genau, von daher jetzt direkt nach den Spielen hat sich erstmal noch nichts getan. Und ja, das beginnt ja jetzt quasi langsam die Zeit, wo dann die Gespräche stattfinden, wie es weitergehen soll, wie es weitergehen wird. Und von daher bin ich mal gespannt und hoffe doch, dass der ein oder andere Partner noch mit an Bord bleibt oder weitermacht. Und ja, bin gespannt.
Wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, dass das gut klappt alles. Dann hast ja noch was vor.
Ja, es wird nicht langweilig.
Nee. Also jetzt zum Ende natürlich noch eine ganz konkrete Frage. Was sind denn deine drei besten Tipps, wie wir beim Schwimmen, Radfahren oder Laufen schneller, stärker oder besser werden?
Ja, also wenn ich mir das so angucke, also ich bin ja auch so ein bisschen in der Trainerschiene, das nur mal so am Rande.
Toll, ja, das ist ja super. Du hast so viele Verletzungen gehabt, du kannst viel helfen, glaube ich.
Ja, durchaus, ja, vielleicht. Ich habe ja abgeschlossenes Studium und einen B-Trainer habe ich auch gemacht und habe mir in der Corona-Zeit überlegt, so boah, nebenbei jetzt mit dem abgeschlossenen Studium, irgendwelche neuen Ziele musst du jetzt suchen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen aktiv, aber auf Sparflamme. Und was mir aufgefallen ist oder auffällt, ist häufig, dass die lockeren Einheiten doch deutlich zu intensiv absolviert werden. Also sprich, das halt da an, steht ein lockerer Lauf oder lockerer Radfahren drauf. Und die meisten meinen dann, okay, so viel Zeit habe ich gar nicht zu trainieren oder ich komme gar nicht so häufig zum Trainieren und machen dann jede Einheit da irgendwie einen Wettkampf oder ein Race draus. Und da wäre eigentlich, glaube ich, der Hinweis, dass man es auch mal zwischendurch ein bisschen lockerer angehen lassen darf und tatsächlich die lockeren Sachen auch mal locker machen darf. Und ja, ansonsten ist es, glaube ich, auch, ist vielleicht so ein bisschen mit damit verbunden, was ich gerade gesagt habe, dass man regelmäßig einfach auch trainiert. Also nicht sagt, okay, jetzt habe ich hier 2 Wochen Urlaub oder was auch immer und da schenke ich mir jetzt so richtig einen ein und danach ist halt wieder Berufsalltag. Das ist halt schwierig mit dem Training und dann findet halt wieder relativ wenig statt. Dann ist dieser Effekt von relativ kurzer Dauer. Also ich denke, man sollte, sofern es denn irgendwie möglich ist, ich weiß, das ist mit einem normalen Beruf, es ist extrem schwierig und auch größten Respekt an die Leute, die das irgendwie kombiniert bekommen. Aber man muss versuchen, das halt auch konstant irgendwie durchziehen zu können und ja, dann vielleicht auch die Zeit, wo man ein bisschen mehr Luft hat, auch für Regeneration oder sowas nutzen und in den Zeiten, wo es dann halt stressig ist, aber trotzdem versuchen, da einigermaßen sein Trainingspensum doch umsetzen zu können.
Das werden wir beherzigen.
Schauen wir mal. Jetzt kriege ich irgendwelche bösen E-Mails.
Du hast ja sehr früh angefangen mit Schwimmen und kannst das auch. Ich habe das Gefühl, dass viele Hobby-Triathleten da tatsächlich das trainieren, was sie eh schon können. Ne?
Also ja, viele gehen dann ungern tatsächlich zum Schwimmtraining. Und ja, es ist, wenn man spät anfängt mit dem Schwimmen, ist tatsächlich super schwierig. Auch die mit der Wasserlage dann letztendlich. Und ja, da vielleicht auch nur der Hinweis, es macht nicht immer nur Sinn, Meter, Meter, Meter mit dem Neo am besten, sondern vielleicht geht man doch mal ins Vereinstraining, wo ein Trainer da ist, der auch ein bisschen auf die Technik guckt, weil ich denke, da ist auch extrem viel Potenzial mit geringem Aufwand, wenn man einfach an der Technik auch arbeitet.
Ja, ja, Justus, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine nächsten Ziele ganz, ganz viel Freude, Gesundheit, dass du schnell wieder heile wirst und Erfolg. Ich bin gespannt auf deine Radexpedition, wollte ich gerade sagen. Das ist ja schon eine größere Sache. Coole Idee auf jeden Fall.
Wer Langeweile hat, es wird auch quasi sowas wie einen Live-Ticker geben. Also dass man kann dann live auf der Karte nachverfolgen, wo ich mich gerade befinde, wie viele Kilometer ich schon runtergespult habe, wie viele Stunden ich schon im Sattel sitze. Und ja, das werde ich dann alles auch auf meiner Website verlinken und demnächst auf Social Media teilen. Und da gibt es dann auf jeden Fall weitere Infos zu.
Super, wir sind gespannt. Und ja, dann bleib fröhlich und werd schnell wieder gesund.
Vielen, vielen Dank, vielen Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Bestzeit, deinem G-Biomeist Concept Lab in Baden-Württemberg. Neu ab April, die Bestzeit-App. Nutze die wettkampffreie Zeit und arbeite an deinem Fueling und Pacing. Erstelle dein persönliches Schwitzprofil. Integriere deine Sportverpflegung und erstelle mit einem Klick deine individuelle Fueling- und Pacing-Strategie für Training und Wettkampf. Train smarter. Race stronger. Bestzeit. Three Time Cast. Triathlon für die Ohren.